Lehrbücher über Predigt. Aber ich mache das einfach mal. So eine Grundaussage in manchen Lehrbüchern ist, die Befindlichkeit des Predigers hat nicht mit der Predigt zu tun. Die persönliche Befindlichkeit. Aber das werde ich heute ein bisschen anders machen. Manchmal fragen mich Leute, wie machst du das eigentlich mit der Predigt? Wie bereitest du das vor? Meistens mache ich das so, dass ich, wenn ich weiß, nächsten Sonntag predige ich und am Sonntag davor habe ich auch schon gepredigt, dann beginne ich irgendwie so Sonntagabends, wenn ich so von meinem Nachmittagsschlaf irgendwie erwacht bin und so ein bisschen geistig beieinander bin, also ungefähr nach dem Tatort, dann gucke ich einfach mal in den Text, was nächsten Sonntag so anliegt. Und notiere mir so die ersten Gedanken schon mal in meinem Kopf. Und im Laufe der Woche habe ich so die eine oder andere Idee, sehe vielleicht irgendwie einen Film, ein Video, höre irgendwas, kriege was in Nachrichten mit und so sammeln sich Ideen. Wenn es gut klappt, dann ist es so, dass ich irgendwann am Freitag eine ganze Reihe von Ideen habe und ein paar davon verwertbar sind. Und die schreibe ich dann irgendwie zusammen und mixe daraus dann so Freitag, Samstag, im Verlauf von Freitag, Samstag so die Predigt. Kann auch anders laufen, kann zum Beispiel auch so laufen, dass ich Freitag da sitze und hatte noch keine einzige gute Idee, sondern nur doofe Ideen. Das ist ganz schlecht. Dann hoffe ich immer, dass mir noch eine gute Idee kommt. Aber ich muss ja was machen. Ich kann ja nicht sagen, tut mir leid, heute ist mir nichts eingefallen oder so. Lass uns einfach nach Hause gehen oder noch einen Döner essen. Das geht nicht. Also von daher, was mache ich? Also muss ich irgendeine Predigt schreiben. Und dass ich sozusagen eine Predigt habe, wo ich denke, wenn mir nichts Besseres einfällt, mache ich diese Predigt. Interessant ist, dass die Erfahrung ist, dass manchmal, wenn ich so eine Predigt dann halten muss, wo ich eigentlich dachte, da ist mir echt nichts eingefallen, die war doof, dass Leute hinterher zu mir kommen und sagen, hey, das war richtig gut heute. Ich habe auch schon erlebt, dass eine Predigt, wo ich echt total stolz drauf war, hinterher Leute kamen und sagen, ja, so heute hast du dich echt schwer getan. Man merkt, du hast so keinen Bezug gekriegt oder so. Also was man so selber denkt, hat oft nichts damit zu tun, wie das für Leute so ist. Diese Woche war für mich eine emotional relativ turbulente Woche. Und so ist es mir diese Woche passiert, dass ich an diesem Predigttext verschiedene Ideen hatte und im Grunde genommen in jeder neuen Phase, die ich persönlich hatte, das ist jetzt die Befindlichkeit des Predigers, im Grunde genommen das, was ich vorher geplant hatte, verwerfen musste, weil ich es absurd, doof, falsch, widersinnig fand. Genau. Und glücklicherweise bin ich aber nur durch drei Phasen durchgegangen in dieser Woche. Das heißt, es ergeben sich günstigerweise drei Punkte. Und diese drei Punkte möchte ich euch erzählen. Ich beginne mit dem Predigttext. Das ist das, wo man sowieso beginnen sollte mit. Und der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 7. Da heißt es, dann, bald darauf, zog Jesus weiter zu der Stadt Nain. Seine Jünger und eine große Volksmenge zogen mit ihm. Als Jesus sich dem Stadttor näherte, siehe doch, da wurde ein Toter herausgetragen. Er war der einzige Sohn seiner Mutter und sie war eine Witwe. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Witwe sah, bekam er Mitleid mit ihr und sagte, weine nicht. Dann trat er näher heran, berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete der Tote sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht gepackt. Sie lobten Gott und riefen, ein großer Prophet tritt unter uns auf. Gott ist seinem Volk zu Hilfe gekommen. Die Nachricht darüber, was Jesus getan hatte, verbreitete sich überall, in Judäa und in der ganzen Umgebung. Ja, wenn man das so liest, wow, was für eine Geschichte. Und meine erste Überschrift ist Jesus, die fleischgewordene Gegenwart Gottes. Ich meine, wenn man so eine Geschichte liest, stellt sie euch mal heutzutage vor, wie das heute wäre. Also Ralf Berger fährt sonntagmorgens um kurz nach 8 runter Richtung Freiburg von Wittnau. In Merzhausen hat es einen Unfall gegeben. Notarztwagen steht da, Sanitäter sind bemüht, irgendwie lebensrettende Maßnahmen zu machen, aber die Reanimierung funktioniert nicht. Und Ralf Berger kommt vorbei, hält einfach seinen Wagen an, drängelt sich durch dieses Absperrband oder so oder durch die Schaulustigen, die sich gesammelt haben, auch schon Sonntagmorgens, weil die wollten eigentlich alle Brötchen holen und drängelt sich so da durch und sieht gerade, wie die Rettungssanitäter, der Rettungsarzt aufgibt und dann sagt Ralf Berger zu dem verletzten jungen Mann, der da auf dem Boden liegt, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Und die Rettungssanitäter denken, okay, jetzt haben wir noch einen zweiten schweren Fall. Aber der junge Mann macht die Augen auf und steht auf. Die Sanitäter gucken hilflos auf ihre Geräte und fragen sich, wie sie sich so haben getäuscht haben können. Das war jetzt irgendwie, also ihr versteht, was ich meine. Weil eigentlich war kein Herzschlag zu sehen. Wie konnte das passieren? Wie konnte man das übersehen, dass der ja noch lebte und dem es eigentlich ganz gut ging? Und Leute drumherum sind vollkommen erstaunt, schockiert. Manche sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Andere sagen, ist das hier versteckte Kamera? Es bildet sich ein Pulk von Leuten, man diskutiert. Und Ralf Berger sagt, okay, ich muss weiter. Und ein, zwei Leute sagen, wieso, wo müssen Sie denn jetzt hin? Ja, ich habe da noch einen Gottesdienst zu machen. Ich muss jetzt in die Pauluskirche. Dann steige ich wieder mein Auto, fahre weiter. Ein, zwei, drei Autos aus Merzhausen folgen mir, hupen, um Leute irgendwie aufmerksam zu machen. Und im ersten Gottesdienst läuft alles noch normal, aber im zweiten Gottesdienst merke ich schon, die Stimmung ist irgendwie anders. Es sind viel mehr Leute da als sonst. Und um die ganze Sache ein bisschen mehr Schwung zu geben, bitte ich einfach alle mal nach vorne zu kommen, die irgendwelche Krankheiten haben, Hände auflegen, Heilungen geschehen, Leute fangen an zu hüpfen, zu jubeln. Blinde sehen, Lahme gehen und so geht das weiter. Was wird dann kommen? Die nächsten Gottesdienste werden massiv voll. Paulussaal reicht nicht mehr aus. Irgendwann kommen die Massenmedien. RTL hat einen Sendewagen im Paulushof. Big Brother, Bekannte, wie heißt das jetzt, ist Big Brother für die Celebrities oder so, wird eingestellt, weil live aus Freiburg berichtet wird. Irgendwelche Fachleute versuchen zu analysieren, ob das ein Fake ist oder nicht, was man da machen muss. Ärztekammer versucht zu gucken, ob ich überhaupt die Erlaubnis habe zu praktizieren, weil das Ganze ja doch schon abgeklärt werden müsste, steuerlich nicht angemeldet. Irgendwelche Leute, Kritiker der evangelischen Kirche, des Christentums verlangen, dass jeder, der geheilt wird, vorher untersucht wird, ob er wirklich krank ist. Die evangelische Kirche kommt in ein großes Problem, weil sie hatten ja mit der historisch-kritischen Methode erklärt, dass es niemals Wunder gegeben hat. Sehr peinliche Situation. Wie soll die evangelische Kirche sich jetzt zu diesen Wundern stellen? Was macht man da? Was passiert, wenn Gott tatsächlich Wunder tut? Irgendwann wird mir der ganze Rummel zu viel. Es ist auch gar nicht mehr praktikabel im Paulushof, weil die Feuerwehr Ärger macht, weil sie sagen, die Leute können nicht mehr abfließen oder so. Also das ist Feuerpolizei, alles gefährlich. Mir reicht es, ich gehe in den Schwarzwald. In irgend so ein einsames Tal. Die Leute laufen alle hinter mir her. Ich predige, heile diesen und jenen, all die Leute, die ich halt unterwegs sehe. Mittlerweile habe ich einige Schüler, die immer um mir rum sind und ein bisschen helfen und gucken, wie ich das so mache. Und irgendwann gegen Abend, Nieselregen, September, sagen sie, Ralf, du musst aufhören zu predigen und zu heilen. Wir sind mitten im Schwarzwald, hier gibt's nichts zu essen. Die Leute haben total Hunger, was sollen wir tun? Und ich sag, weißt du was, pass auf, ich habe eine gute Idee. Lass doch mal alle Leute in ihren Rucksack gucken. Ihr versteht das Bild, was ich meine. Wenn man das sich so vorstellt, wir reden ganz, ganz viel davon, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus Gemeinde aufbauen? Es gibt tausende von Strategien überall in der ganzen Welt, wie man Kirche baut, wie man Gemeinde baut, wie man es schafft, dass Leute in Gottesdienste oder in christliche Veranstaltungen kommen. Oder aber wie man es schafft, zu Leuten hinzugehen, ohne ihnen auf den Keks zu gehen. Und all das wird oft verglichen mit, wie würde Jesus das machen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und die Geschichten von Jesus angucken, müssen wir zugeben, momentan, so wie wir sind, können wir uns echt nicht mit Jesus vergleichen. Das läuft irgendwie bei uns alles anders. Jesus musste sich keine Gedanken darüber machen, ob noch mal einer bei ihm zum Heilungsgottesdienst vorbeikommt. Oder überhaupt, der braucht doch nicht mal einen Heilungsgottesdienst. Der ist einfach durch die Innenstadt gelaufen und da waren schon genug Leute, denen er sich annehmen konnte. Woran liegt das, dass das bei Jesus so Welten anders ist? Eine ganz andere Liga, eine ganz andere Klasse. Das ist was vollkommen anderes, wie Jesus das gemacht hat. Es liegt daran, dass Jesus die fleischgewordene Gegenwart Gottes ist. Und das im wortwörtlichsten Sinne, so wie es im Johannesevangelium heißt. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist die Gegenwart Gottes. Und darum ist sein Stil, seine Art, Dinge anzugehen, für uns vollkommen unerreichbar. Da kommen wir nicht ran. Und all diese ganzen Wunder, die in der Bibel berichtet werden, die sind deswegen für uns nicht nachvollziehbar, weil wir nicht Jesus sind und weil wir nicht in seiner Liga spielen. Das waren so die ersten Gedanken, die ich am Anfang der Woche hatte, und das, finde ich, waren eigentlich so relativ fröhliche Gedanken. Aber im Laufe der Woche wurde die ganze Sache ein bisschen schwieriger für mich. Was daran liegt, dass meine jüngste Tochter eingeschult worden ist, und damals, als unsere älteste Tochter eingeschult wurde, war an dem betreffenden Wochenende ist unsere zweite Tochter tödlich verunglückt. Und irgendwie bin ich diese Woche emotional total instabil geworden. Ich hätte wegen jedem Kram heulen können oder so. Und wie das dann so durchkam und ich dann so diesen Text gelesen habe, da habe ich gedacht, boah, was ist das für ein Text irgendwie, ne? Ich meine, da ist eine Mutter, eine Witwe, das heißt, sie hat niemand anders, weil es ist ihr einziger Sohn, und den verliert sie. Und da sind viele, die sie begleiten und sie nicht alleine lassen, und sie trauert. Und dann kommt Jesus und stoppt diesen Beerdigungszug, sagt zu dem Jungen, komm, hier, steh auf, und alle Not, alle Sorgen, alle Tränen sind vorbei, sind gegessen. Sie hat ihren Sohn wieder. Wie viele sitzen hier, die vielleicht auch schon mal sowas gebetet haben? Für jemanden, der ihm am Herzen lag, den sie von ganzem Herzen geliebt haben. Und gebetet haben, lieber Gott, bitte mach, dass das nicht diese schlimme Krankheit ist. Mach, dass die Ärzte es packen. Mach, dass die Chemo funktioniert. Mach, dass das alles richtig rausgeschnitten wird und was weiß ich. Ich denke, hier sitzen eine ganze Menge Leute, denen das schon mal in ihrem Leben so gegangen ist. Vielleicht habt ihr über einen langen Zeitraum gebetet. Vielleicht seid ihr in eine Akutsituation hineingegangen, wo auf einmal euer ganzes Leben zusammenbrach und das Einzige, was euch einfiel, war zu beten. Vielleicht wart ihr noch nicht mal ein Typ, der sonst gebetet habt, aber auf einmal wusstet ihr euch nicht mehr zu helfen. Vielleicht habt ihr das als Kinder getan. So im kindlichen Glauben, kommt vom Kindergottesdienst zurück und ne, erhält die ganze Welt in seiner Hand und so. Und ja, vielleicht gar nicht für einen Menschen, ne? Vielleicht ist es das Lieblingshaustier gewesen. Und man betet dafür und nichts passiert. Oder wir als Erwachsene, wenn wir auf einmal merken, dass unsere Eltern sterblich werden. Und obwohl sie unser ganzes Leben bei uns waren, auf einmal feststellen, sie werden nicht das ganze Leben bei uns sein. Und auf einmal merken wir sind wieder Kinder. Weil obwohl wir unser Leben leben, spüren wir doch, dass ja das Wissen, dass Eltern da sind, hat was gegeben. Oder vielleicht Eltern, die mitkriegen müssen, dass ihr Kind sterben wird. Bruder, Schwestern, Cousinen, Freunde. Ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die genau das erlebt haben und die sich genau das gewünscht hätten, was dieser Frau in Nain passiert. Dass da Jesus oder ein Prediger, eine Predigerin, irgendein Mensch vorbeigekommen wäre und gesagt hätte, halt, stopp mit diesem Albtraum, so kann das nicht weitergehen. Steh auf und gut ist. Aber es ist nicht passiert. Es ist nicht so gelaufen wie in der Geschichte zu Nain. Die Ärzte, die Krankheit, der Tod behielten Recht. Ich vermute, die Summe unserer Erfahrungen ist wahrscheinlich eher diese Erfahrung. Wie können wir damit umgehen, dass die Erlebniswelt der biblischen Geschichten und Erzählungen über das, wie Jesus gehandelt hat und die ganzen Wunder, die darin vorkommen, so stark mit unserer eigenen Erlebniswelt auseinanderklaffen. Dann war es so gegen Ende dieser Woche auch, dass ich eine Mail von jemand gekriegt habe, den ich schon eine Weile kenne, wo auch eine tödliche Krankheit im Hintergrund stand und es dann in der Mail hieß, jetzt ist Ende Schicht, aus, irgendwie jetzt geht's auf das Sterben zu, das, was die Ärzte können, ist ausgeschöpft. Und es hat mich voll runtergerissen und ich bin einfach wütend auf Gott gewesen und habe gedacht, ja Mensch, ey, wenn das so ist, was soll man da überhaupt noch beten? Dann kann man doch eigentlich nur noch beten für das, was sowieso passiert, weil für alles andere ist man ja hinterher nur enttäuscht. Und wenn du so als Pfarrer zu Leuten kommst und betest und den Leuten dann so große Hoffnungen machst irgendwie, ne? Ah ja, ne, Jesus wird dich heilen, der Herr ist groß und so, ne? Und dann hinterher ist nichts, ne? Ja, wie sammelt man diese tollen Sprüche wieder ein, ne? Wie sollen Leute das verarbeiten? Das hat mich ziemlich gestresst und dieser Anfang der Predigt war auf alle Fälle schon mal doof, aber so eine Predigt zu machen, fand ich auch nicht gut, weil das ist ja eine deprimierende Predigt. Also wenn die Summe unseres Glaubens ist, lass uns beten, was sowieso einfällt, ich meine, dann können wir eigentlich auch den Sack zubinden und nach Hause gehen. Das ist dann auch nicht irgendwie was Sinn macht. Und ich bin für mich zu diesem Schluss gekommen und das ist so der Status, wo ich jetzt lebe und wo ich jetzt momentan irgendwie so mit zufrieden bin, dass ich denke, es gibt einen Spagat zwischen unserem Hoffen, Beten und Wünschen und dem, was wirklich geschieht und was Gott tut. Und das Interessante ist, das gibt es tatsächlich bei Jesus auch. Es wird ganz wenig darüber gesagt, was Jesus für Motivationen hat in der Bibel. Es wird nie irgendwie darüber berichtet, was im Inneren von Jesus losgeht oder so. Aber es gibt tatsächlich eine Stelle, wo berichtet wird über Jesus persönlich, über Jesu persönliches Gebetsleben und seine Motivation. Im Garten Gethsemane, da betet Jesus und sagt, Herr, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da ist es tatsächlich so, dass an dieser Stelle Jesus unterscheidet zwischen dem, was er denkt, dass der Wille Gottes ist, was der Plan Gottes ist, was geschehen soll, und dem, was Jesus selber für sich persönlich wünscht. Und ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Gebeten unsere Situation, dass wir das beten, nicht aus dem Blick, was der große Plan Gottes ist, sondern dass wir das beten, was unser persönlicher Wunsch ist. Und das ist auch total okay, weil ich meine, wozu brauchen wir einen Gott, der Vater ist, wenn wir ihm nicht ansprechen können aus unseren Ängsten, Bedürfnissen und Hoffnungen und Befürchtungen heraus. Aber an dieser Stelle deckt sich das sozusagen unsere Motivation, aus unseren Ängsten und Befürchtungen heraus zu beten und Gott zu bitten, mit der Motivation Jesu, der sagt, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich habe keinen Bock, die ganze Nacht gefoltert zu werden. Ich will da nicht an diesem Kreuz hängen und verlacht und bespuckt zu werden. Ich will nicht sehen, wie meine Mutter Maria sehen muss, wie ich elendig am Kreuz verrecke. Bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und Jesus ist sich selber bewusst, dass es in dieser Bitte nicht um den großen Plan Gottes geht, sondern um seine eigene persönliche Befindlichkeit. Jesus ist Gott in Menschengestalt. Aber dieses Menschsein in Jesus ist ganz da. Und dieses Menschsein in Jesus sagt, ich habe Angst, ich will nicht. Gibt es nicht irgendwie einen leichteren, anderen Weg? Aber Jesus sieht das selber, dass es da diesen Unterschied gibt zwischen seinen persönlichen Wünschen und dem, was Gottes Handeln ist. Und er hat das Vertrauen, dass das, was Gott geplant hat, das Richtige ist. Und deswegen kann er sagen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir ganz deutlich sehen können, dass diesen Spagat, den ich eben gesagt habe, zwischen dem, was wir wünschen, beten, hoffen und dem, was Gott letzten Endes tut, dass dieser Spagat tatsächlich in Jesu Leben auch vorkommt. Und zwar an seiner entscheidendsten, einschneidendsten und existenziellsten Situation in Gethsemane, wo er ganz alleine ist, wo seine Jünger irgendwie keinen Plan mehr haben und keine Hilfe sind und er nur darauf wartet, dass die Soldaten kommen, um ihn zu verhaften. Da teilt sich auf einmal sein Gebet in: Ich weiß, Gott sieht die ganze Sache so, aber ich persönlich würde so gern hier raus. Und Jesus hat dieses Vertrauen, auf Gottes Plan, auf Gottes Handeln zu vertrauen und geht diesen Weg. Und an dieser Stelle ist sozusagen Jesus und wir in der gleichen Situation. Mit unseren Ängsten und Wünschen gehen wir zu Gott. Und letzten Endes müssen wir uns entscheiden, ob wir darauf vertrauen, dass was Gott tun wird, dass das okay ist. Wenn wir einem Menschen vertrauen wollen, dann bedeutet Vertrauen eigentlich, dem Menschen das, was uns kostbar ist, anzuvertrauen und ihn damit gehen zu lassen. Also wenn ich einem Menschen etwas anvertraue und sage, ich vertraue dir, und der geht dann damit los und ich gehe die ganze Zeit neben dem her und kontrolliere dir, was der damit macht, das ist nicht wirklich Vertrauen. Sondern erst, wenn ich sozusagen das, was mir kostbar ist, ich ihm anvertraue und gebe und er kann damit gehen und kann in die Richtung gehen, wo immer er will, was immer er macht, dann erst ist doch das wirklich Vertrauen. Und das bedeutet an Gott glauben, auf Gott vertrauen. Das bedeutet sozusagen das, was uns kostbar ist, was uns betrifft, was unser Innerstes gerade ausmacht, das Gott abzugeben, ihm anzuvertrauen, aber dann sozusagen das loszulassen und Gott die Möglichkeit zu geben, das zu tun, was Gott denkt, was richtig ist und dran ist. Das ist das eigentliche Vertrauen des Glaubens. Vertrauen bedeutet, nicht zu sehen und trotzdem der Meinung zu sein, es wird das Richtige getan. Genau das beschreibt Jesus als der Jünger Thomas, der der Auferstehung Jesu kritisch gegenüberstand und der gesagt hatte, er glaubt nichts, bevor er das nicht alles mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Als der Jünger Thomas endlich Jesus begegnet und auf einmal da voll fromm bekennt, oh Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, ja, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist das Vertrauen, der Glauben, den wir brauchen, der jenseits ist von dem, was wir sehen. Und das ist auch ein Vertrauen, was wichtig ist zu erwerben, meiner Meinung nach, oder was gut ist zu erwerben. Weil der Jüngling von Nain wird sterben. Das ist ja nur eine Aufschiebung. Wir alle werden sterben. Das heißt, wir werden alle diese dunkle, helle, knatschende, automatisch aufgehende Tür durchschreiten, die manche die Tür des Todes nennen oder so. Und wir wissen alle nicht, was dahinter liegt. Und letzten Endes können wir nur vertrauen darauf, dass tatsächlich hinter dieser Tür Gott sein wird und uns Empfang nehmen wird. Garantieren kann uns das kein Mensch, sondern es ist eine Frage des Vertrauens. Und wenn wir sozusagen in Frieden und Vertrauen durch diese Tür durchgehen wollen, dann brauchen wir das, dass wir vorher gelernt haben, Gott zu vertrauen. Weil wenn wir in unserem alltäglichen Leben noch nicht gelernt haben, Gott Dinge anzuvertrauen, wie sollten wir an der Schwelle zu dieser Tür das können? Von daher glaube ich, ist es eine gute Sache, Gott lernen zu vertrauen. Wie weit der Spagat auch auseinandergeht zwischen dem, was unser Hoffen, Wünschen und Sehnen ist und das, was vielleicht geschieht. Es ist so, dass auch das Jesus in seinem Leben erlebt hat. Und zumindest an einer Stelle für uns sichtbar beschrieben in der Sache im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dort wird deutlich, dass diese Ängste, die wir vielleicht in solchen Situationen haben, Jesus genauso gehabt hat. Und dieses brennende Erkennen, es wird nicht so geschehen, wie wir gebetet und gewünscht haben, dieses brennende Erkennen selber auch an diesem Abend gespürt haben muss. Tja, so war meine Woche. Wir können uns nicht mit Jesus vergleichen. Jesus spielt in einer anderen Liga. Das, was Jesus getan hat, ist nicht immer ein Maßstab für uns. Ganz einfach, weil Jesus in einer Art und Weise die Gegenwart Gottes repräsentiert, wie nichts vorher und nichts nach ihm. Und es ist wichtig, dass wir lernen, Gott zu vertrauen. Und genauso wie es Jesus erging, dass er sich entscheiden musste zwischen dem, was er sich wünscht und dem, was Gott vielleicht tut und darauf zu vertrauen, genauso kann es auch in unserem Leben Situationen geben, wo wir diesen Sprung machen müssen und vertrauen müssen auf das, was Gott tut. Wir wollen heute Abendmahl feiern und das nächste Lied, was wir singen, wird uns thematisch schon in das Abendmahl hineinnehmen. Das Lied heißt Siehe das Lamm und das hat einen ziemlich kernigen Text und ist, glaube ich, auch noch nicht so bekannt. Und von daher singen wir das jetzt einfach mal. Wir werden das gleich nochmal singen, damit wir es können und lassen uns dadurch auf das Abendmahl einstimmen.